Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen einfach über das, was sie wirklich bewegt.
Campus Beats, dein Business-Update.
Worum geht's?
Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
Campus Beats. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du auf Play gedrückt hast. Hier bei Campus Beats, eurem Podcast, euer Business Update. Und heute möchte ich über das Thema Perfektion sprechen. Die Autorin, die ich heute da habe, das ist ein ganz besonderes Duo, wenn es um Perfektion geht. Die beiden sind Mutter und Tochter und haben ein Buch geschrieben zum Thema, erschienen im Campus Verlag. Der Titel heißt Perfektion ist Quatsch, unser Erfolgsrezept für Karriere, Familie und Gesundheit. Herzlich willkommen, Dr. Miriam von Löwenfeld und Regine Büttner. Hi, ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Wir freuen uns, dass wir hier da sein dürfen.
Was bedeutet für dich denn Perfektion, Regine, wenn ich auf dein Buchcover nämlich schaue, ne, ist ja Perfektion ist machbar, steht da, und dann ist es durchgestrichen und dann Perfektion ist Quatsch.
Für mich ist Perfektion, wenn ich in allen Lebensbereichen immer das Optimale erreichen möchte. Und es ist einfach unwahrscheinlich, dass ich in Job 150% bringe, eine Ehefrau bin, die 150% bringe, in der Kindererziehung 150% bringe und noch in meiner Freizeit bei meinen Freunden und möglichst noch Zeit für mich selbst habe. Perfektion hat positive Elemente, hat aber überall da seine Grenzen, wenn ich mich dadurch unter Druck gesetzt fühle, belastet fühle, was dann auch sehr schnell zu Krankheiten führen kann.
Mhm. Miriam, hast du dich zuletzt mal unter Druck gesetzt gefühlt durch eine Perfektion und musstest dich dann eigentlich selber wieder an deinen Leitspruch Perfektion ist Quatsch erinnern?
Oh, jeden Tag ungefähr. Also, und das ist es auch, wie es Regine gerade beschrieben hat, ne? Man verfällt zu einem Selbstoptimierungszwang manchmal. Und es hört sich jetzt so an, als würde das einfach so von außen kommen oder als wären das gesellschaftliche Normen. Aber das ist es eigentlich gar nicht nur, sondern es ist auch so, dass ich mir das manchmal selbst auferlege. Und insofern stimmt das total. Ich habe das jeden Tag und deswegen auch unser Buch, um zu zeigen, okay, man kann dagegen aber auch wirklich vorgehen und aktiv dagegen ankämpfen.
Wir Frauen neigen ja auch dazu, perfekt sein zu wollen. Wir wollen ja immer die 120% erreichen. Und das sieht man ja auch im Job. Es bewerben sich halt Frauen viel seltener um einen weiterführenden Job, als es Männer tun. Und zwar wollen die Frauen immer 120% des Anforderungsprofils erfüllen, während sich Männer schon mit 80% bewerben.
Das ist wirklich Wahnsinn, ne? Also wenn ich auch zum Beispiel Interviews anfrage, ne, und ich möchte für das Thema eine Frau haben, weil, weiß ich nicht, es geht gerade halt um Feminismus aus einer weiblichen Perspektive. Manchmal ist es wirklich so, dass die Frauen dann sagen, nee, ich kenne da einen Kollegen, der kann da viel besser was zu sagen. Ist es auch sowas Typisches, dass Frauen eher an jemand anderen verweisen, weil sie denken, nee, ich kann das nicht so gut oder hab das noch nie gemacht?
Ja, und ich glaube, es ist so Selbstmarketing oder sich trauen, auch selbst in die Sichtbarkeit zu gehen. Also es stimmt genau die Tendenz, die du gerade beschrieben hast, dass Frauen, jetzt kann man nicht pauschalisieren, Frau ist nicht gleich Frau und man muss das immer auf individuelle Ebene schauen. Aber allgemein kann man schon sagen, und da gibt es auch Studien darüber, dass man als Frau sich weniger traut, in die Sichtbarkeit zu gehen oder wenn man das auf dem Job-Level sieht, dass man sich weniger traut, sich für Konferenzen als Experte zu positionieren. Da sind wir im Durchschnitt doch deutlich zurückhaltender.
Ich könnte ja jetzt natürlich erstmal ganz viel darüber erzählen, was euch eigentlich zu Expertinnen bei diesem Thema macht, zum Thema Perfektion ist Quatsch und auch die Bereiche Gesundheit, Familie, Karriere. Aber ich finde es irgendwie schöner, weil ihr ja auch Mutter und Tochter seid, wenn ihr das vielleicht mal gegenseitig macht. Miriam, bitte stell mal deine Mutter vor.
Also erstmal, ich fange mal mit dem Beruflichen an, weil als wir angefangen haben, dieses Buch zu schreiben, war es tatsächlich so, dass wir aus unterschiedlichen Perspektiven geschaut haben, wie schafft man es als Frau im Beruf am Ball zu bleiben, vor allem auch wenn der Zeitpunkt kommt, dass man eine Familie plant. Und das hat so uns so ein bisschen geeint. Und insofern hatten wir angefangen als Karriereratgeber tatsächlich. Und warum es zur Perfektion geht, darüber können wir später noch sprechen. Vorher zu Regine und was macht sie zur Karriereratgeber-Expertin ist. Sie hat eigentlich ihr ganzes Leben zwar gestartet als im Finance-Bereich, aber in ihrer beruflichen Karriere sehr lange im HR-Bereich gearbeitet. Sie wäre Anfang der 2000er nach einer langen Karriere bei der Deutschen Telekom fast in den DAX-Vorstand gekommen, was da aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt hat, was auch ein Frauenthema dann war, was wir in dem Buch beschreiben, und ist dann gewechselt und war zuletzt, bis vor 1,5 Jahren war sie bei DHL als Global Board Member für Human Resources und hat sofern nicht nur in Deutschland, sondern auch international einfach wahnsinnig viele Frauen gefordert und gefördert, sie zur Karriere motiviert, ob in Saudi-Arabien, hier in Europa, in Asien, Amerika, und hat sich sofern natürlich lebenslang quasi eine Expertise angeeignet, die es zu teilen gilt.
Jetzt verstehe ich auch, wie es zu diesen starken Stimmen in eurem Buch auch kommt, weil ihr führt ja Gespräche auch mit, ich sag mal, fast Promi-Job-Frauen, ja, also mit Karrierefrauen, die ein klares Statement haben. Regine, ist das auch durch deinen Beruf gekommen, dass du diese Frauen kennengelernt hast, oder habt ihr das wegen des Buches angefragt?
Also teils, teils. Wir haben Frauen durch unsere Netzwerke kontaktiert, aber auch die wir auf unserem beruflichen Weg kennengelernt haben. So zum Beispiel Melanie Kreis. Melanie Kreis war meine Kollegin, meine Chefin, und dann wurde sie als Vorstandsmitglied Finance in den DAX-Vorstand DHL, die DHL-Gruppe berufen.
Ah, spannend, okay. Ja, dann Regine, bist du mal dran. Stell mal gerne deine Tochter vor. Natürlich jetzt nicht aus Mama-Sicht, ne? Ich habe auch schon gemerkt, Miriam nennt dich Regine, also nicht meine Mutter oder Mama. Habt ihr das eigentlich vorher ausgemacht? Musstet ihr darüber reden?
Nee, gar nicht. Du müsstest mal privat hören, da ist sie die ganze Zeit Mama. Aber irgendwann, seitdem wir dieses Business zusammen gegründet haben und man dann in einem Meeting sitzt, so professionell wie mit dir jetzt, und da kommt dann auf einmal so Mama das und das, dann haben wir uns angewöhnt, dann doch den Vornamen in den Meetings zu nennen. Aber so ganz rein privat ist das immer noch Mama. Das ist sozialisiert bei mir und ja, ist immer so drin. Genau.
Dann Regine, wer ist denn Dr. Miriam von Löwenfeld? Im professionellen Sinne natürlich, jetzt beruflich.
Dr. Miriam von Löwenfeld hat ihre Karriere begonnen bei der Deutschen Bundespost, hat dort ihre Doktorarbeit geschrieben, um sich dann zu entscheiden, eine Pause einzulegen und nach Dubai umzusiedeln, hat dort bei L'Oreal und dann kurze Zeit später im Louis Vuitton Moët Hennessy-Konzern begonnen, bei Sephora, hat dort eine Weiterentwicklung genossen, wo man wirklich sagen kann, die Karriere ging steil bergauf. Und trotz der Geburt ihres Sohnes und ihrer Tochter war es in Dubai möglich, Beruf und Familie zu vereinbaren. Und sie war zuständig für den ganzen Mittleren Osten, also Middle East. Und da in allen Ländern. Und wir alle wissen, wenn wir über Middle East sprechen, dass es dort für eine Frau, dass eine Frau dort anders wahrgenommen wird wie ein Mann. Hat sich dann nach 8 Jahren entschieden, wieder zurück nach Deutschland zu kommen, weil Sephora in Deutschland gelauncht wurde und sie als Geschäftsführerin diesen Launch in Deutschland durchgeführt hat.
Wow. Regine, würdest du sagen, weil ich sehe jetzt auch, wie divers ihr aufgestellt seid und also in welcher Liga ihr da spielt, ja, das ist ja Championship, wo ihr schon mitmischt, würdet ihr sagen, genau deswegen haben wir uns auch entschieden, bei dem Buch auf 3 Bereiche zu gehen, also Gesundheit, Familie und Karriere, weil es ganzheitlich nur zu sehen ist, weil ihr hättet ja auch sagen können, wir spezialisieren uns nur auf Karriere.
Ja, während des Schreibens des Buches ist uns sehr deutlich geworden, dass wir erstmal auf 3 Ebenen ansetzen müssen, nämlich die Rahmenbedingungen, die politischen Rahmenbedingungen, auch die Unternehmensbedingungen. Was können Unternehmen tun, um mehr Frauen zu fördern, um mehr Flexibilität anzubieten, dass die Vereinbarkeit möglich ist? Und dann drittens die Individualebene, wo wir gesagt haben, ja, es muss ganzheitlich sein, weil es gibt so viele Ratgeber, die sich auf die Karriere fokussieren oder auf Lifestyle, aber es geht halt nicht nur eins, sondern man muss es in Einklang bringen, weil nur dann kann man am Ende auch ein erfülltes Leben haben und seine eigenen Ziele auch verwirklichen, weil ich immer der Auffassung bin, man muss bei alle 3 Ebenen abdecken.
Ja, und wenn ich da nochmal was ergänzen darf, es ist ja auch kein Sprint, sondern Marathon, ne? Das ist ja das Leben an sich. Und da gibt es eben nicht nur die Karriere. Man sieht es jetzt ja, dass auch, was die psychische Gesundheit in Unternehmen angeht, gibt es immer mehr Menschen, die einfach an ihre Grenzen kommen. Und da kann man, glaube ich, nicht mehr nur auf einen Pillar oder einen Lebensbereich schauen, sondern muss das in Einklang bringen, weil man muss ja auch als Mensch glücklich und zufrieden sein.
Ja, und da kommt ja auch Perfektion wieder ins Spiel, ja. weil durch die sozialen Medien auch angereichert, hat man natürlich immer dieses Role Model, was perfekt ist. Perfekt im Beruf, perfekt zu Hause, perfekt in der Kindererziehung. Ich nehme immer gern das Beispiel der selbstgebastelten Schultüte oder des selbstgebackenen Kuchens. Ja. Ja, und damit ist natürlich, eifert man dem immer nach.
Ja, und dann spielt natürlich auch Instagram und Co. eine wahnsinnig große Rolle, weil dort sehe ich halt immer diese perfekten Bilder, versuche es dann für mich selbst auch. Insofern deine Frage am Anfang, ne, habe ich das jeden Tag? Ja. Und ich glaube eben ganz andere, ganz viele Frauen da draußen auch. Und da kommt das dann, wenn man dann alles zusammenbringt, kommt das dann natürlich quasi, bringt dann der kleine Tropfen das Fass zum Überlaufen.
Gleichberechtigung ist so der eine Part, aber der andere Part ist vor allem, wie ich finde, die ganz klassische Frage, die mir immer wieder über den Weg läuft und die manche mir auch stellen, wie ist das eigentlich mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Und ich meine, jetzt habe ich ja nun mal zwei Karrierefrauen hier und ich würde gerne beide Perspektiven einmal hören. Also Regine, wie war es für dich, ja, Karrierefrau zu sein und gleichzeitig deswegen eventuell auch von deinem Kind getrennt zu sein? Und Miriam, wie war es für dich, die Mama zu haben, die Karriere macht und vielleicht deswegen mal nicht den Kuchen selber zu backen, sondern beim Bäcker abzuholen oder so? Ich würde gerne beide Antworten von euch gerne hören. Wer mag denn anfangen?
In den 70er Jahren fand ich es halt total spannend. Da war die Welt so im Aufbruch und alles hat sich verändert. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich auch für mich eigentlich wahrgenommen, dass alles veränderbar ist und dass mir auch alle Wege offen stehen. Hab dann die Grenzen kennengelernt, als ich schwanger wurde und zu diesem Zeitpunkt nicht verheiratet war, wo dann das erste Mal so deutlich wurde, was so das Rollenbild immer noch in unserer Gesellschaft ist. Und beruflich saß ich halt sehr oft allein unter Männern am Tisch. Dabei habe ich zwei Erfahrungen gemacht. Die eine ist, dass Männer einen auch gefördert haben. Also ich hatte auch gute Mentoren, die mich gefördert haben. Aber auch oftmals es dann zum Problem wurde, wenn man die nächste Ebene erreichen wollte. Da war diese berühmte Glasdecke vorhanden. Interessant auch, als ich auf dem zweiten Bildungsweg nochmal ein Studium begonnen hat und zu diesem Zeitpunkt, also Miriam schon 5 Jahre war, da wurde ich schon auch gefragt, wieso lässt du dein Kind allein, so eine Art als Rabenmutter dargestellt, was es in anderen Ländern das Wort ja überhaupt nicht gibt, und hatte dann teilweise auch wirklich ein schlechtes Gewissen, ist für mich, weil es mir auch eingeredet wurde. Aber ich mich dann irgendwann selbst mir immer vorgesagt habe, es nutzt nichts, eine unglückliche Mutter zu haben, sondern viel wichtiger ist, eine glückliche Mutter zu haben und die Zeit, die man miteinander verbringt, auch wirklich losgelöst von den anderen Themen zusammen ist und sich wirklich auf die Familie und auf die Tochter konzentriert.
Also ich habe verstanden, da war eine klare Entscheidung für dich, aber auch für deine Tochter, damit die gemeinsame Zeit da ist. Dennoch gab es so ein bisschen vielleicht auch den gesellschaftlichen Stachel der Rabenmutter, dieses Stempels einfach. Wie war das denn emotional für dich? Also lagst du auch manchmal da und hast gedacht, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Oder gab es auch Power-Momente? Also gab es diese Hochs und Tiefs oder war das eher gleichbleibend?
Nein, definitiv Hochs und Tiefs. Wenn man diesen Druck hat, überlegt man ja, an manchen Tagen kann man den Druck, mit dem Druck total gut umgehen und an anderen Tagen lastet es wirklich auf einem. Und natürlich lag ich oft im Bett, wie ich mein Studium gemacht hatte oder später dann noch viel beruflich unterwegs war und habe gedacht, tust du eigentlich das Richtige? Ist es richtig, jetzt schon wieder von zu Hause weg zu sein? Deine Tochter alleine zu lassen, also bei der Familie, bei meinem Mann zu lassen oder bei eben bei meiner Mutter damals, die mich sehr unterstützt hat, zu lassen. Aber dann kam immer wieder der Tag, wo ich gesagt habe, nein, es ist der richtige Weg und ich möchte nicht zu Hause bleiben. Und für mich war die Entscheidung klar, dass ich nie in irgendwelcher Abhängigkeit sein wollte. Ich wollte eben diese Unabhängigkeit behalten. Und das geht halt nur, wenn man Beruf und Familie versucht, miteinander zu vereinbaren. Und aus meiner Sicht ist es auch möglich. Nun, es ist nicht immer leicht, aber es ist möglich.
Am Ende werden wir vielleicht noch den einen oder anderen Tipp von dir abgreifen, wie denn ja dieser Dreiklang möglich ist. Ich würde aber vorher gerne von Miriam wissen. Miriam, wie hast du diese Zeit erlebt? Welche Erinnerungen hast du, als du so 5 warst, ne, wo deine Mutter gerade so von erzählt hat?
Genau, also als ich so 5, ich kann mich tatsächlich erinnern, so ab 5 bis 10, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich schon ab und zu mal alleine gefühlt. Also es gab da schon Momente, wo sie dann einfach nicht so viel da war wie die Mütter von meinen Mitschülerinnen dann damals und Mitschülern. Aber ich weiß nicht so ganz, war es wirklich, weil ich sie als Person so vermisst habe oder weil es einfach so üblich war. Wir haben damals auch in einem kleineren Örtchen in der Nähe zwar von Frankfurt gewohnt, aber da waren die Mütter halt auch so, die haben halt zum Tennisverein gefahren und zum Ballett und wie auch immer und von der Schule abgeholt. Und ich musste halt dann mal mit dem Bus nach Hause fahren und so weiter, auch schon so mit 9 und 10. Und dann gab es halt dieser Moment, wo ich halt nicht die selbstgebackenen Sachen habe und wo die Mama nicht zum Weihnachtsbazar kommen konnte oder wie auch immer. Und ich weiß nicht, war das dann im Endeffekt, weil eben alle anderen anders waren, war ich so das Alien-Kind? Oder war es so, dass ich sie wirklich so vermisst habe? Und jetzt aber kommt das Interessante, an was ich mich ganz genau erinnere, ist, dann wurde ich 10, dann wurde ich 11, dann wurde ich 12. Ich wurde immer unabhängiger. Ich war auch unabhängiger als meine Freundinnen und Freunde damals. Konnte dann schneller nach Hause gehen, konnte schneller kochen und so weiter, was man ja einem Kind vielleicht mit 11, 12 gar nicht so zutraut. Ich habe das aber ganz selbstverständlich gemacht und es ging auch alles gut. Ich habe nichts abgefackelt. Und dann fing ich an, sie zu bewundern oder zumindest sie so als Role Model zu sehen und so, this is how you do it, dass man selbst sein eigenes Geld verdient als Frau gerne auch mal, vielleicht mehr als der Mann, dass es nicht gegebene Rollenbilder gibt, wo die Frau eben zu Hause bleibt und allein für die Kinderarbeit und Care-Arbeit, hattest du ja schon angesprochen, verantwortlich ist, sondern wo es eine Mischung gab. Und dann fand ich dann auch toll, dass sie so viel Spaß an der Arbeit hatte. Und ich habe zwar all die stressigen Momente miterlebt, aber je größer ich wurde, und ich glaube auch, dass es tatsächlich sogar so ist, und da drehe ich mal so eine These der Rabenmutter um, dass es sogar so ist, dass wir heute auch ein gutes Verhältnis haben und auch vielleicht miteinander arbeiten können sogar, weil eben sie sich auch immer auf ihr eigenes Leben fokussiert hat. Und es war nicht nur der Job, sondern auch sie ist sozial total gut unterwegs und hatte immer ihre Freundschaften gepflegt. Und insofern war das dann so über alle Lebensbereiche hinweg eben so eine Vorbildsfunktion für mich. Das heißt nicht, dass sie immer leicht war, aber so vom Role Model war es auf das ich immer auch hinarbeiten wollte.
Jetzt hast du, Miriam, natürlich eine ganz frühe Prägung auch bekommen. Hat sich deswegen dein Umfeld auch so aufgebaut? Also war dir von Anfang an klar, du gehst in diese Richtung? Oder, weil manchmal geht man ja auch genau in die gegensätzliche Richtung von dem, was man so als Vorbild vorgelebt bekommt, ne?
Ich glaube, das hat sich dann auch irgendwie so ergeben. Es war dann einfach, dass ich dann studiert habe. Da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, ob jetzt irgendwie meine männlichen Kommilitonen oder die weiblichen, ob da irgendjemand weiterkommt im Leben. Aber ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert und habe dann einfach mal im Job angefangen und habe dann damals auch in Köln gewohnt. Also ich bin auch gerne ausgegangen und habe meine ersten Berufsjahre genossen und hatte nicht von Anfang an hier so einen Karriereplan im Kopf. Und dann bin ich nach Dubai gegangen, auch aus privaten Gründen. Und mir hat einfach das Arbeiten dann einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Ich war in einer unterschiedlichen Kultur. Ich finde es auch total cool, im Ausland zu leben, habe auch schon in New York und in Asien ein paar Auslandssemester verbracht und fand es toll, in unterschiedlichen Kulturen zu sein und einfach sich im Beruf reinzuhängen. Und da hat man natürlich im Nahen Osten hat man dann ein tolles Wachstumsprojekt und so bin ich da so langsam reingeschlittert. Und das wäre dann auch vielleicht so ein Tipp an alle Mädels und Frauen da draußen, einfach Möglichkeiten, Opportunities wahrnehmen und sie beim Schopfe packen, weil es macht auch einfach wahnsinnig viel Spaß, sich in einen Beruf reinzuhängen, der einen Freude bereitet.
Beat on repeat.
Das ist ein super Tipp und auf der anderen Seite sehe ich wieder, Regina, auch deine Seite so ein bisschen, dass man hin und her gerissen ist vielleicht, ne? Weil du musstest dir das ja noch so richtig erkämpfen, auch so ein bisschen deine Unabhängigkeit und Freiheit. Wenn dann jetzt bei den Frauen, die sagen, ja, würde ich ja gerne machen, aber dieses Aber hochkommt. Wie könnte ich vielleicht damit umgehen, dass ich das Aber vielleicht nicht zur Seite schiebe, aber realistisch betrachte einfach, damit ich mich für mich und meine Bedürfnisse entscheiden kann?
Das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass ich klare Ziele mir setze, ja. Und dass ich dabei auch die Ziele für mein Berufsleben und für mein Privatleben versuche, in Einklang zu bringen. Und das ist nur möglich, wenn ich mir auch darüber im Klaren bin, wenn ich mein Berufsleben aufgebe, was das am Ende für Konsequenzen hat, ja. Denn sobald ich in die Teilzeit gehe oder möglicherweise für Jahre aus dem Job rausgehe, gehe ich in eine finanzielle Abhängigkeit. Nun muss jeder für sich individuell entscheiden, wie er sein Leben gestalten will. Mein Tipp an die Frauen, und meistens sind es ja heute noch Frauen, die eben diesen Weg gehen möchten, dass sie sich dann anders finanziell absichern, um eben nicht in diese berühmt-berüchtigte Altersarmut oder in dieses große Paygap zu fallen. Es ist, also der Mann ist eben keine Lebensversicherung mehr, weil 40% der Ehen geschieden sind. Deswegen zurück zu deiner Frage. Meine Motivation ist mehr dahingehend, dass ich sage, Beruf macht Spaß. Es ist nicht nur Stress, sondern man baut dadurch sein soziales Umfeld aus. Man hat Freunde, man lernt ganz andere Kulturen kennen, ja. Und das sind, man erweitert selbst seinen Horizont, so dass man wirklich sagen kann, man bekommt dadurch auch eine ganz andere Perspektive, was sich wiederum auch auf deine Kinder und auf deine Partnerschaft sehr positiv auswirkt. Also ich würde sagen, Beruf, also Karriere und Familie macht riesig Spaß und ich möchte auf keins von beiden verzichten.
Und ich habe auch bei euch im Buch gelesen, im Buch Perfektion ist Quatsch, dass wenn man klare Prioritäten schafft, ich ja auch ein bestimmtes Support-System habe. Also ich darf Hilfe annehmen, vielleicht für sie bezahlen, vielleicht aber auch mal einfordern von der Familie, von der Partnerschaft. Ist das manchmal auch so, noch so eine Herausforderung, warum manchen Frauen das noch nicht so hervorragend gelingt, weil die noch so eine Barriere im Kopf haben?
Würde ich sagen, auf jeden Fall. Und man fühlt sich vielleicht auch, sage ich mal, wenn man in einer Großstadt in Deutschland lebt, man fühlt sich vielleicht auch manchmal isoliert, wenn die Eltern nicht nah sind. Und da würde ich ganz gerne erzählen, wir hatten ein tolles Interview mit der Lena Gerke. Und weißt du, manchmal, du hast ja gesagt, dass die Frauen, die wir getroffen haben, sind schon fast oder sind berühmt, ja, und oder leben in der Öffentlichkeit. Im Endeffekt sind es aber genau die gleichen Herausforderungen und Challenges, die wir haben. Und sie hat so schön gesagt, bau dir dein Dorf. Und ich finde es so toll formuliert, weil es nimmt so alles so ein bisschen von früher. Ich denke da irgendwie an so ein mediterranes kleines Dorf, wo du wirklich dann fragst, das Kind ist da, aber du fragst vielleicht mal deine Nachbarin, ob du einmal das Kind übernehmen kannst und sie dafür einmal für dich. Und du bildest Fahrgemeinschaften und dann hast du vielleicht noch die Oma nebendran. Also ich finde auch heute, man könnte viel mehr wieder an der Stelle in traditionelles Muster verfallen, dass man sagt, okay, man nimmt Hilfe an. Die Kindergartenmütter können sich ja auch zusammentun, dieses Denken des Helikoptermams, dass ich immer zu jeder Zeit für mein Kind da sein muss, glaube ich, können wir erneuern und uns ein Dorf bauen, wo alle tatkräftig mithelfen. Und es macht dann auch den Kindern, glaube ich, mehr Spaß.
Und wenn ich noch ergänzen darf, ich finde auch, sich zu vergegenwärtigen, wenn man arbeitet, dass man Geld für das Supportsystem ausgibt, weil wenn man sich Hilfe sucht, dann muss man ja dafür bezahlen, dass das eine Investition in die Zukunft ist. Weil die Kinder werden groß. Es ist ein Lebensabschnitt. Und diesen Lebensabschnitt, den muss ich versuchen, halt im besten Sinne zu gestalten und mir dafür ein Supportsystem aufzubauen. Und natürlich gebe ich dann einen Großteil meines Geldes für mein Supportsystem auf. Aber es wird sich auszahlen, weil ich ja auch in der Karriere dann natürlich weiter nach oben es schaffe.
Jetzt ist es ja eigentlich witzig, Miriam, du hast zwar auch die Tochterperspektive, aber jetzt ja auch die Karrieremutterperspektive. Wenn du dich so, ich weiß, man soll nicht vergleichen, aber ich möchte es jetzt mal ganz explizit einfach machen. Wenn du dich vergleichst mit Frauen, die um dich herum sind, vielleicht Schule auch, ja, also nicht unbedingt deine Freundin, ne, weil die sind vielleicht ähnlich in der Karriere unterwegs, aber so in deinem näheren Umfeld, was so Gleichaltrige angeht, die gleichaltrige Kinder haben, siehst du, dass da immer noch oft ein schlechtes Gewissen bei den Müttern ist, die sagen, ich traue mich noch nicht ganz, oder hat sich da ganz viel verändert auch über die letzten Jahrzehnte?
Also erstmal ein Punkt, meine Freundinnen sind nicht alle karrieretechnisch unterwegs, also sie sind wirklich ganz, ganz gemischt, nur weil man selbst vielleicht den Weg gegangen ist, finde ich es immer sehr wichtig, dass man ein ganz bunten Freundeskreis auch hat, um möglichst viele Perspektiven zu bekommen. Es gilt fürs Private als auch in der Führung beim Leadership im Beruflichen. Aber generell, wenn ich mir mein Umfeld anschaue, ja, ich finde, dass Frauen sich immer sehr, sehr stark hinterfragen, Zweifel haben, ob sie jetzt gerade genug Zeit mit ihren Kindern verbringen, wenn sie sich aufs Berufliche konzentrieren und umgekehrt. Und auch, und das ist auch in letzter Zeit gestiegen, wie sportlich bin ich, wie schön bin ich, wie alt sehe ich jetzt gerade aus. Also auch diese ganzen, deswegen haben wir eben auch als dritten Lebensbereich die Gesundheit genommen, aber auch Gesundheit im Sinne von der Druck, der da auf einem lastet, dass man möglichst Clean Eating betreibt und jeden Tag zum Reformer Pilates rennt, das dann auch noch dazu kommt. Und es ist auch durch unterschiedlichste Studien bewiesen, dass Frauen da an der Stelle mehr Selbstzweifel haben.
Und wir sind ja auch so sozialisiert, da kommen wir zu dem ganzen Thema Sozialisation, Unconscious Bias, die ja gesellschaftspolitisch über Jahrzehnte gewachsen sind, ja. Die sind natürlich von heute auf morgen nicht veränderbar. Aber das Positive ist, und das möchte ich immer in den Vordergrund stellen, im Moment haben Frauen Chancen wie nie zuvor. Unternehmen denken um und durch den Fach- und Führungskräftemangel haben die Frauen Möglichkeiten heute, wie sie sie selten in der Vergangenheit hatten. Und jetzt für den Beruf einzustehen und die Karriere, die Vereinbarkeit einzufordern, denke ich, ist ein guter Zeitpunkt.
Sagt Regine Büttner. Sie ist die Autorin des Buches Perfektion ist Quatsch, gemeinsam geschrieben mit ihrer Tochter Dr. Miriam von Löwenfeld. Ich habe heute ganz viel gelernt über Unabhängigkeit, über andere Kulturen auch, über das Zusammenarbeiten, über Generationenverschiebungen und darüber den Perfektionismus zu hinterfragen, von anderen zu lernen. Und welches Role Model, welche Heldin des Alltags hast du denn da draußen? Oder wann hast du zuletzt eine Frau gefördert? Einfach mal machen. Dr. Miriam von Löwenfeld und Regine Büttner mit ihrem Buch Perfektion ist Quatsch, unser Erfolgsrezept für Karriere, Familie und Gesundheit. Ihr beiden, herzlichen Dank, dass ihr heute hier im Podcast wart.
Danke.
Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.